Deutschlandfunk.
Liebe Gemeinde, bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Wir haben euch ja erzählt von unserem Deutschlandfunk-Podcast-Festival History Talks. Nur Geschichtspodcasts. Und auch wenn schon alles ausgebucht ist, könnt ihr live dabei sein, zumindest live zuhören, nämlich über die Deutschlandfunk-App. Alle Infos dazu kriegt ihr auf deutschlandfunk.de/historytalks. Keiner schaut hin, schreibt die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl. Nicht vergessen, sondern ignoriert, schreiben die Ärzte ohne Grenzen. Der Westen interessiert sich nicht, schreibt der Spiegel. Und Europa sieht weg, schreibt das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das wollen wir heute alles anders machen. Wir wollen hinschauen. Und zwar wohin? Wir schauen auf einen schrecklichen Bürgerkrieg und die derzeit größte humanitäre Katastrophe der Welt. Wir schauen in den Sudan.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
Denn gerade zuletzt, jetzt vor Neujahr, haben sich die grausamen Schlagzeilen echt nochmal gehäuft. Es wird berichtet von Hunger, von Folter, von sexualisierter Gewalt und von Massenmord.
Es ist ein schreckliches Gefühl, wenn deine Familie vermisst wird und du nichts tun kannst. Ich bin voller Trauer. Als ich die Bilder gesehen habe, fühlte es sich an, als würde ich sterben.
Das haben diese zwei Frauen unserer Korrespondentin Anna erzählt, die ihr später heute auch noch hören werdet hier in einer Stunde History. Wir werden euch heute ganz sicher nicht so wirklich komplett und vollständig erklären können, wie es so weit gekommen ist im Sudan. Aber wir wollen es schon etwas besser verstehen lernen, wollen besser verstehen, was in dieser größten Katastrophe der Welt vor sich geht. Und dafür beschäftigen wir uns natürlich, wir sind hier in einer Stunde History, mit der Geschichte des Sudan.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Grüß dich, Matthias.
Sei gegrüßt, mein Lieber.
Und wenn wir jetzt die Uhren für den Anfang erstmal 70 Jahre zurückdrehen, dann müssen wir eigentlich wirklich was Erstaunliches feststellen, Matthias. Dass nämlich zum 1.1.1956, Neujahr 1956, da war der Sudan das erste afrikanische Land nach dem Zweiten Weltkrieg, das sich selbst befreite. Wovon befreite, Matthias?
Naja, von einer sehr, sehr langen Kolonialgeschichte, wie übrigens viele andere afrikanischen Staaten auch, die dann wenige Jahre später unabhängig wurden. Aber damit wir nicht allzu weit in die Vergangenheit zurück müssen, fangen wir mal im 19. Jahrhundert an. Zu der Zeit gab es das Königreich Sanaa und das Sultanat Darfur auf dem Gebiet des heutigen Sudan. Das Nachbarland Ägypten gehörte zum Osmanischen Reich und hatte mit einer inneren Opposition zu kämpfen, von denen einige in den Sudan geflohen waren. Und der ägyptisch-osmanische Sultan ließ diese Oppositionellen im Sudan verfolgen. Aber der Vertreter des Osmanischen Reichs wollte noch mehr. Im Sudan lagerten nämlich Goldvorkommen und es gab jede Menge Sklaven. Und es lockte die Kontrolle über einen großen Teil des Nils, die bedeutendste Wasserstraße der Region. Also lohnende Beute.
Also zogen die ägyptischen Truppen dann eben in den Sudan, besetzten das Gebiet des heutigen Sudan. Und zwar, du hast es ja gerade gesagt, Matthias, ägyptische Truppen unter osmanischem Kommando, denn Ägypten stand damals eben unter Herrschaft des Osmanischen Reichs. Soweit haben wir das jetzt, denke ich, kapiert. Wie lange blieben denn aber dann die Ägypter im Sudan?
Naja, da gibt es zwei Daten. Zum einen 1882, da wurde nämlich Ägypten von Großbritannien wiederum besetzt und musste die Kontrolle über den Sudan abgeben. Und zum anderen 1885, da begann nämlich ein Aufstand, der bis 1899 dauerte, als dieser Aufstand von britischen Truppen zerschlagen wurde. Anschließend geriet der Sudan dann in den Kampf um die koloniale Vorherrschaft Frankreichs und Englands, den beiden großen europäischen Kolonialmächten, um Afrika. Die Briten, die wollten ein zusammenhängendes Kolonialreich vom Kap der Guten Hoffnung ganz im Süden bis Kairo hoch im Norden. Und die Franzosen wollten das Gleiche, nur sozusagen andersrum, von Dakar bis Djibouti. Das waren dann zwei Linien, die eine von Süd nach Nord und die andere von Ost nach West. Und in der Mitte, da lag das sudanesische Fashoda. Und diese Fashoda-Krise, die sich daran entzündete, die endete mit dem Rückzug Frankreichs. Und der Sudan wurde nahezu folgerichtig britische Kolonie.
Also aus osmanischer Hand geriet der Sudan dann erst zwischen die beiden Kolonialmächte England und Frankreich, wie du eben beschrieben hast. Und da sollten die Briten eben Oberhand behalten. Und das dann eben, Matthias, bis 1956, oder?
Das Ende begann eigentlich nach dem Ersten Weltkrieg, aber das wirkliche Ende, das kam dann erst 1956. Nach dem Ersten Weltkrieg nämlich beanspruchte Ägypten unabhängig von der britischen Herrschaft den Sudan. Der ägyptische Herrscher nannte sich nahezu folgerichtig König von Ägypten und Sudan. In den Folgejahren baute dann Ägypten seinen Einfluss im Sudan aus. Es kam zu antibritischen Demonstrationen und Ausschreitungen und das mündete 1924 in der Sudan-Krise mit zahlreichen Aufständen gegen die Briten. Am Ende aber siegten die Briten und zwangen die ägyptischen Truppen zum Rückzug. Die Briten hatten in dieser Krise zwar obsiegt und Ägypten hatte de facto tatsächlich auch Einfluss verloren, aber mittelfristig mussten auch die Briten erkennen, dass ihre Herrschaft im Sudan zu Ende ging.
Jetzt sind aber ja bis 1956 von den 20er Jahren noch einige Jahre ins Land gezogen, Matthias. Fast ganze drei Jahrzehnte sogar. Warum hat das dann noch so lange gebraucht, bis der Sudan sich tatsächlich von der Kolonialherrschaft befreien konnte?
Naja, weil die Briten auch in den Zweiten Weltkrieg verwickelt waren, wie wir wissen, und Afrika war Schauplatz der Kämpfe. Die Briten hatten zwar 1936 Ägypten Rechte im Sudan zuerkannt, aber weiterhin Truppen im Land, genauso wie am Suezkanal, stationiert. 1947 wollte die britische Regierung im Sudan eine Selbstverwaltung einrichten, aber Ägypten beharrte darauf, dass der gesamte Sudan Teil des ägyptischen Staates sei. Und zudem gab es zu dieser Zeit die Gründung Israels und den ersten Palästinakrieg, in den Ägypten verwickelt war. Aber das Entscheidende war dann, 1952 wurde ein Referendum vereinbart, mit dem im Sudan gewählt werden konnte zwischen der Zugehörigkeit zu Ägypten oder der vollständigen Unabhängigkeit. Und im gleichen Jahr, da gab es einen Militärputsch in Ägypten. Gamal Abdel Nasser wurde der neue starke Mann und der entschied, den Sudan freiwillig in die Unabhängigkeit zu entlassen.
Und der Sudan ergriff die Gelegenheit und wie gesagt, als erster afrikanischer Staat nach dem Zweiten Weltkrieg sollte sich der Sudan als unabhängig erklären. Von dieser Unabhängigkeitserklärung des Sudan 1956, von der erzählt uns jetzt Nadine Kreuzhaller.
The world has gained a new nation. 1. Januar 1956. Die Welt gewinnt ein neues Land dazu.
The Sudan, for 58 years under the joint rule of Britain and Egypt, becomes an independent republic.
Der Sudan erklärt seine Unabhängigkeit. 58 Jahre britische und ägyptische Herrschaft enden. Auf dem Balkon des Repräsentantenhauses in Khartoum verließ der erste Premierminister Sudans, Ismail al-Azari, die Unabhängigkeit. Er dankt Großbritannien und Ägypten und hisst die neue blau-gelb-grüne Flagge.
Blue for the Nile, yellow for the desert.
Blau für den Nil, gelb für die Wüste und grün für das fruchtbare Land. Der Sudan ist das erste afrikanische Land, das nach dem Zweiten Weltkrieg unabhängig wird. Ein Grund zu feiern, eigentlich. Aber während das Land aufbricht in eine selbstbestimmte Zukunft, ist diese schon längst überschattet von blutigen Kämpfen. Den Anfängen des ersten sudanesischen Bürgerkriegs. Aber der Reihe nach. Der 1. Januar 1956, die Unabhängigkeit, kommt nicht plötzlich. Drei Jahre lang wurde sie von der anglo-ägyptischen Verwaltung vorbereitet. Seit 1899 hatte der Sudan unter gemeinsamer ägyptischer und britischer Kontrolle gestanden, zentral regiert vom Generalgouverneur in Khartoum. De facto war der Sudan aber wie eine britische Kolonie, denn auch Ägypten stand unter britischer Kontrolle. Nach dem Zweiten Weltkrieg sieht sich Großbritannien unter Druck, seine Kolonien in die Unabhängigkeit zu entlassen. Im Sudan wurden nationale Unabhängigkeitsbewegungen lauter. In Ägypten war es zum Sturz des Königs und zum Militärputsch unter Gamal Abdel Nasser gekommen. Vor dem Umsturz war klar, der König wollte aus Ägypten und dem Sudan eins machen, unter ägyptischer Krone. Unter Nasser änderte sich der Kurs. Er wollte vor allem den britischen Einfluss in der Region zurückdrängen und machte den Weg für Sudans Unabhängigkeit frei.
People came into Khartoum from miles around. Yes, the country's independence had just been officially recognized by Britain and Egypt.
Im Februar 1953 unterzeichnen Ägypten und Großbritannien einen grundlegenden Vertrag über die Autonomie und Selbstbestimmung des Sudans. Sie verpflichten sich, innerhalb von drei Jahren ihre Truppen aus dem Sudan abzuziehen. Außerdem legt der Vertrag fest, ein sogenanntes Sudanisierungskomitee einzurichten, aus je einem britischen und einem ägyptischen Vertreter und 3 sudanesischen Mitgliedern, allesamt ernannt vom Generalgouverneur. Verwaltung, Polizei, Streitkräfte und alle anderen Regierungsämter sollen so nach und nach in sudanesische Hände übergehen.
Thank you.
Im November 1953 finden die ersten Wahlen statt. Die Nationale Unionspartei von Ismail al-Azari kann sich die absolute Mehrheit sichern. Al-Azari wird zum ersten Premierminister des Sudan gewählt. Er und seine Partei sprechen sich zuerst dafür aus, mit Ägypten zusammenzugehen. Aber 1955 ändern sie ihren Kurs und fordern die vollständige Unabhängigkeit. Aber im selben Jahr kommt es zu schweren Unruhen im Südsudan. Der seit Jahrzehnten schwelende Konflikt zwischen dem wohlhabenderen, arabisch-islamisch geprägten Norden und dem christlich und animistisch geprägten afrikanischen Süden bricht offen aus. Spaltung, Hass und Ressentiments, befeuert durch jahrzehntelang strikt getrennte Verwaltungszonen der britischen Kolonialmacht, münden jetzt in Gewaltexzesse. Zuerst meutern südsudanesische Soldaten in Turit. Dann weiten sich die Kämpfe aus. Zwar wird der Aufstand schnell von den besser organisierten nordsudanesischen Streitkräften niedergeschlagen, aber viele Südsudanesen fliehen ins Ausland und sammeln sich zum Widerstand gegen Khartoum. Ein Bürgerkrieg beginnt, der bis zum Jahr 1972 andauern soll. Als der Sudan am 1. Januar 1956 seine Unabhängigkeit erklärt, lastet bereits eine schwere Hypothek auf dem Land.
Neujahr 1956. Der Sudan erklärt seine Unabhängigkeit. Unabhängig von Ägypten und unabhängig von England. Und das nochmal, das ist heute wirklich wichtig, als erster afrikanischer Staat nach dem Zweiten Weltkrieg. Libyen war schon 1951, als Königreich Libyen in die Unabhängigkeit entlassen worden. Aber im Sudan hatte man eben zuerst in Afrika nach dem Zweiten Weltkrieg die eigene Unabhängigkeit erklärt. Und jetzt gehen wir in diese frühen Jahre der Republik Sudan nochmal gemeinsam rein. So heißt der Staat ja übrigens bis heute, Republik Sudan. Und diese frühen Jahre wollen wir uns anschauen mit Roman Deckert. Er ist Historiker und Sudan-Experte. Hallo Herr Deckert.
Hallo, guten Tag.
1956, Herr Deckert, da hat der Sudan jetzt also zu seiner Unabhängigkeit eine Verfassung, ein Parlament und einen gewählten Ministerpräsidenten. Ich sage jetzt mal ganz naiv, das waren doch eigentlich keine schlechten Voraussetzungen für so eine Unabhängigkeit.
Ja, das stimmt. Also eigentlich hat der Sudan Glück gehabt. Anders als andere afrikanische Staaten musste er sozusagen nicht durch einen langen, blutigen Befreiungskrieg durchgehen, wenn wir da zum Beispiel an Algerien denken oder Angola, Mosambik. Insofern hat er eigentlich Glück gehabt, aber das hat sich eigentlich später gerecht, denn der Preis, zu dem die Unabhängigkeit dann doch erreicht wurde, der ist dann eigentlich wie ein Boomerang zurückgekommen. Denn die Saat der späteren Konflikte wurde eben doch schon in den Jahren und Jahrzehnten davor gelegt und hat sich dann eigentlich über die Jahrzehnte ausgebreitet zu diesem Flächenbrand, den wir heute sehen.
Okay, da müssen wir auf jeden Fall gleich reingehen, Herr Deckert. Vielleicht aber noch mal ganz kurz einen kleinen Schritt zurück. Der Sudan war ja lange eben von Großmächten beherrscht. Wir haben hier heute bei den Osmanen angefangen. Es kamen dann die Engländer. Dann gehörte der Sudan zu Ägypten. Und Ägypten war es letztlich, die den Griff gelockert haben, die dieses Referendum über die eigene Unabhängigkeit zugelassen haben. Warum eigentlich?
Ja, das ist eine gute Frage. Also der Sudan war tatsächlich ein kurioses Konstrukt, nämlich es gab diese Doppelherrschaft, also das sogenannte Kondominium, und zwar britisch-ägyptisch, aber dazu müssen wir wissen, dass eben lange Zeit doch Ägypten faktisch auch von den Briten dominiert wurde.
Ja, also eine britisch-ägyptische Doppelherrschaft sozusagen.
Ganz genau, und also anglo-ägyptische Doppelherrschaft, und die hat sich dann nach dem Zweiten Weltkrieg gelockert. Da kamen dann verschiedene Faktoren ins Spiel. Da war zum einen der Sturz des ägyptischen Königs Farouk durch die freien Offiziere, und bis dahin hatte eigentlich Ägypten Anspruch auf den Sudan erhoben, also die Souveränität über den Sudan, hat sich dafür eingesetzt, dass der Sudan eigentlich Ägypten angeschlossen wird, dann auch formell, und das ist natürlich auch nachvollziehbar, denn Ägypten, da reicht ein Blick auf die Landkarte, hat eigentlich nichts anderes als den Nil, und der Nil, der floss eben damals auf seiner längsten Länge durch den damals noch vereinigten Sudan, und insofern hat Ägypten natürlich wirklich wirklich ganz existenzielle Interessen im Sudan, kann man auch verstehen. Und das hat sich dann geändert eben 1952 mit dem Sturz des Königs durch die freien Offiziere. Und da kam dann eines hinzu, der Anführer dieses Putsches, Mohamed Najib, der war halb Sudanese. Und das war eigentlich eine gute Voraussetzung, um das Schicksal des Sudans zu klären. Mhm. Und damals gab es also auch noch viele Stimmen im Sudan, die eigentlich dafür waren, für die Einheit mit Ägypten. Und das hat sich dann geändert, als kurz darauf wiederum Jamal Abdel Nasser Mohamed Najib gestürzt hat. Und dann gab es eigentlich keine wirklichen Bewegungen mehr im Sudan für eine Einheit mit Ägypten.
Jetzt haben wir eigentlich die guten Voraussetzungen besprochen. Ohne blutigen Befreiungskrieg geht der Sudan in die Unabhängigkeit. Dann dauert es aber eben mal gerade 2 Jahre, bis geputscht wurde. 1958 ein Militärputsch und ein General, Ibrahim Aboud, macht sich zum Präsidenten. Wieso kam es zu diesem Putsch?
Ja, genau, da muss man auch genau hinschauen. Also es ist ein Putsch und der erste von vielen. Der Sudan ist heute trauriger Rekordträger, was die Anzahl von Putschen in Afrika angeht, je nach Zählung 20 oder 40 Putschversuche. Und aber eigentlich muss man auch sagen, es war gar nicht so ein richtiger Putsch, weil es waren doch die Parteien oder zumindest die eine Partei, die Umma-Partei, die Macht eigentlich ans Militär übergeben hat. Denn der Hintergrund war ein Machtkampf zwischen zwei großen Blöcken. Das waren sozusagen die beiden Königsfamilien des Sudans, die auch gleichzeitig die geistlichen Oberhäupter der verschiedenen islamischen Sufi-Orden im Sudan waren. Das war also einmal die Khatmir, der Khatmir-Orden mit der Mirgani-Familie und auf der anderen Seite die Mahdi-Familie mit ihrem Ansar-Orden. Und das waren also Sufisten, die traditionell um die Vorherrschaft gekämpft haben, und innerhalb dieses Machtkampfes hat also die eine Partei, die Umma-Partei, die Macht an die Armee quasi übergeben, zum Putsch eingeladen, in der Annahme, dass sie dann letztlich die Macht zurückbekommen würde und eben in dem Machtkampf obsiegen würde. Aber da hat sie sich einfach total getäuscht und verkalkuliert.
Aber Sie sagen ja, in dieser Zeit sehen wir im Grunde schon die Konflikte, die bis heute weiter Fuß gefasst haben im Land.
Ja, also da muss man noch ein Stück zurückgehen, tatsächlich. Also am besten eigentlich bis 1924. Aha. Das hat sich im letzten Jahr zum 100. Mal gejährt, also 2024. Und zwar gab es da eine einheimische Unabhängigkeitsbewegung, das sogenannte White Flag Movement. Und das ist interessant, weil das war eine egalitaristische Bewegung. Ja, das waren jetzt nicht nur die traditionellen Eliten, sondern wirklich, da waren ehemalige Sklaven darunter, aus allen Teilen des Landes, nicht nur gebildete Leute, sondern auch ganz einfache Friseure und so weiter. Und diese Bewegung wurde von den Briten also blutig niedergeschlagen. Und die Briten haben daraufhin eine Elite eingesetzt, die eigentlich bis heute, also mit ihren Nachfahren und Netzwerken, die Politik des Sudans dominiert hat. Und das ist eben eine Wurzel des Übels. Und das andere Übel...
Herr Deckert, wie würden Sie diese Elite, die die Briten damals schon eingesetzt haben und die bis heute weiter die Fäden zieht, wie würden Sie die beschreiben? Können Sie uns die mal näher bringen? Was ist das für eine Elite?
Ja, tatsächlich kann man das recht präzise beschreiben. Die Briten haben eigentlich darauf gesetzt, auf Eliten aus dem Zentrum des Landes und aus dem nördlichen Niltal. Also da gibt es verschiedene soziale Gruppen, man könnte auch sagen Stämme. Ich bin immer ein bisschen dagegen, das klingt so nach Karl May. Aber es ist tatsächlich so, dass aus Khartoum und dem Niltal nördlich von Khartoum diese Eliten stammten und eben bis heute die Politik im Sudan sehr stark dominiert haben. Das klingt bis heute fort. Und in dem Zusammenhang muss man halt auch sagen, dass der heutige Südsudan von den Briten eigentlich total isoliert wurde. Da gab es eigentlich keine Bildung, keine Entwicklung, sodass eben auch die Südsudanesen zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit 1956 total marginalisiert waren. Und das war dann wiederum der Auslöser eigentlich für die vielen Kriege und Rebellionen im Südsudan.
Ist das so ein Spannungsfeld, das da aufgemacht wurde von den Briten, von Zentrum gegen Peripherie? So klang es gerade ein bisschen.
Ja, tatsächlich. Also die Briten haben dort, das war jetzt nicht unbedingt so eine stringente Politik von oben nach unten, aber es ist letztlich darauf hinausgelaufen, also divide et impera, also teilen und herrschen. Das ist natürlich ein probates Mittel der Kolonialpolitik auch in anderen Orten gewesen. Im Sudan hieß das dann zum Beispiel Native Administration. Da hat man dann auch in den Peripherien lokale Eliten, Sheikhs und so weiter in Machtstellung erhoben und ein einfach regieren lassen und das Land geteilt, sodass man es eigentlich besser unter Kontrolle hatte. Denn der Sudan mit seinen riesigen Ausmaßen war sonst auch eigentlich gar nicht zu beherrschen.
Mhm. Sie haben ja vorhin diesen traurigen Rekord angesprochen, Herr Decker. 20 bis 40 Putschversuche. Ich versuche das jetzt mal kurz zusammenzufassen. Diese von uns vorhin angesprochene Militärjunta, die regierte dann ungefähr 6 Jahre lang. Dann kam wieder eine bürgerliche Regierung an die Macht, die blieb dann 5 Jahre, dann wurde wieder geputscht, dieses Mal wieder von Militärs, aber mit sozialistischem Hintergrund. Die regierten dann 16 Jahre, dann wurde wieder geputscht, wieder von Militärs, aber diesmal mit islamistischem Hintergrund. Und den Namen kennt man jetzt vielleicht, weil das war Omar al-Bashir an der Spitze, der hat dann bis 2019 regiert. Warum sage ich das so im Schnellverfahren? Eigentlich wurde der Sudan jahrzehntelang nur von Diktatoren regiert, oder?
Ja, genau. Und selbst bei den parlamentarischen Phasen muss man auch genau hinschauen. Das war jetzt also auch nicht lupenreine Demokratie dort. Das waren auch die konservativen Kräfte, die dort eben auch schon die Saat gelegt haben für die weiteren Konflikte. Ja, tatsächlich, also wenn man bei aller Komplexität, da ist alles sehr vielschichtig, klar, die Konflikte sind sehr lokal, aber im Großen und Ganzen ist es einfach so, es ist die fortschreitende Militarisierung des politischen Marktplatzes. Das bedeutet also, über die Jahrzehnte ist es so gekommen, dass man eigentlich irgendwann keinen Zugang mehr bekommen hat zur Macht, außer dass man eine bewaffnete Streitmacht hinter sich sammelt konnte. Und da ist die Armee im Zentrum dieser Konstellation. Die Armee ist eigentlich zu einer Armee mit einem Staat geworden. Also normalerweise hat ein Staat eine Armee und im Sudan ist es genau andersrum. Dort ist es eine Armee mit einem Staat. Und von dieser Armee gab es sehr viele Abspaltungen. Da wurden dann Rebellen, aber teilweise auch hat die Armee die Bekämpfung dieser Rebellen wiederum an Milizen outgesourced sozusagen. Und das ist eben auch genau das, was wir heute sehen.
Mhm. Kein Zugriff zur Macht ohne Armee. Sie sagen es, Herr Deckert, das ist das, was wir eigentlich heute auch erleben, oder?
Ja, genau. Also das ist leider so. Auf der anderen Seite muss man auch betonen, es gibt eine sehr starke zivilgesellschaftliche Tradition. Also eben diese erste Junta, das erste Militärregime, wurde im Oktober 1964 durch eine Volkserhebung gestürzt. Mhm. Natürlich auch mit Unterstützung aus Armeekreisen. Auch die zweite Militärdiktatur 1985 war wiederum durch eine breite Massenbewegung auf den Straßen zu Fall gebracht worden. Und eben 2018, 2019 auch. Omar al-Bashir hat dann den Druck der Straße nicht mehr standhalten können. Also es gibt auf der anderen Seite auch diese sehr starke und stolze Tradition der Zivilgesellschaft, aber die sich eben leider nicht durchsetzen kann bisher gegen die militärischen Kräfte. Und das, was wir heute sehen, ist eigentlich die Konterrevolution gegen die Revolution von 2018 und 2019.
Zivilgesellschaft hat es nicht leicht gegen Waffen, Herr Deckert.
Ja, genau. Aber eben auf der anderen Seite muss man auch sehen, das ist die Hoffnung für die Zukunft, also inklusive zum Beispiel einer starken feministischen Bewegung. Also schon in den 1960er Jahren haben Frauen eine sehr wichtige Rolle gespielt. Die erste weibliche Abgeordnete in Afrika, die in ein Parlament gewählt wurde, war im Sudan, Fatima Ahmed. Und so gibt es einfach auch Hoffnungen für die Zukunft.
Roman Deckert, Historiker, Sudan-Fachmann hier bei uns in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch, Herr Deckert.
Ich danke Ihnen.
Also eins können wir schon mal festhalten, es hat nur 2 Jahre gedauert. Nur 2 Jahre nach der Unabhängigkeit hatte der Sudan schon wieder seinen ersten Putsch erlebt. Und wie gleich schon am Anfang gesagt, Matthias, wir können vielleicht nicht alle Wechsel und Wendungen im Sudan in diesen 70 Jahren beschreiben, aber wir müssen sagen, es waren einfach verdammt viele dieser Wechsel und Wendungen.
Ja, man kann einfach sagen, in der gesamten Zeit war das politische System insgesamt betrachtet instabil. Die Parteien standen in einer harten Rivalität, bei der nicht das Wohl des Landes im Vordergrund stand, sondern der Machterhalt der eigenen Partei. Das Land erlebte 1969 einen weiteren Militärputsch und eine anschließende, sagen wir mal, Hinwendung zur Sowjetunion. 2 Jahre später folgte dann fast auch zwangsläufig ein kommunistischer Putsch, der sich gegen eine Staatenunion mit Libyen und Ägypten wandte. Dieser Putsch, der wurde dann blutig niedergeschlagen, aber die Liste der Unruhen und Revolten und Aufstände, die ließe sich wirklich nahezu beliebig verlängern, eben leider bis in unsere Tage.
Aber eine Sache vielleicht doch besonders hervorsticht, sicher auch, weil es viele von uns einfach tatsächlich mitbekommen haben, denn im Sudan gab es ja nicht nur die erste Unabhängigkeitserklärung Afrikas nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern stand jetzt auch die letzte. Denn 2011, Matthias, hat sich ein großer Teil des Landes als Südsudan unabhängig gemacht.
Ja, da gab es immer schon eine starke Unabhängigkeitsbestrebung, eine starke Autonomiebewegung. Und die Gründe waren, es gab mehr wirtschaftliche Eigeninteressen im Süden als im Norden. Es gab natürliche Bodenschätze und es gab ethnische und, wie immer, religiöse Gründe. Dazu gab es sehr ungleiche Lebensbedingungen und nach Ansicht der Menschen des Südens für sie viel zu wenig politische Teilhabe. 2005 wurde der Südsudan eine autonome Region innerhalb des Sudan. Und 2011, du hast gerade gesagt, kam es dann zu einem Referendum, bei dem über 90% der abgegebenen Stimmen für die Unabhängigkeit vom restlichen Sudan votierten. 2 Jahre später überzog dann ein Bürgerkrieg den Südsudan und der dauerte bis 2018. Also man kann zusammenfassen, im Norden wie im Süden des Landes eine wirklich extrem schwierige Lage.
Ja, also dieses Verhältnis von Nord und Süd, das sollten wir besser nochmal besprechen. Genauso aber die vielen anderen Konfliktlinien im Sudan. Und das machen wir jetzt mit der Politikwissenschaftlerin Haga Ali vom German Institute for Global and Area Studies. Da beschäftigt sie sich vor allem mit dem Norden Afrikas. Hallo Frau Ali.
Hallo.
Der Südsudan, Frau Ali, ist jetzt seit 2011 unabhängig, gilt aber als gescheiterter Staat. Und über den Südsudan alleine könnten wir, denke ich, eine ganze Ausgabe, eine Stunde History machen. Wir schauen ja aber heute eher auf den großen Nachbarn im Norden, die Republik Sudan. Deshalb, welches Verhältnis haben jetzt diese beiden Teile, diese beiden Staaten heute miteinander, Norden und Süden?
Es gibt gerade im Süden an der Grenze immer noch Territorien, wo die Zugehörigkeit ein bisschen umstritten ist. Das ist so ein Überbleibsel aus dem Unabhängigkeitsreferendum 2010, wo in den Wahlen ein wenig Wahlbetrug betrieben wurde, in denen bestimmte Gruppen strukturell im Wahlprozess ausgeschlossen wurden. Also gerade Nomaden oder nomadische Stämme, die beispielsweise keine feste Adresse hatten, wurden da strukturell vom Wahlprozess durch Wahlregistrierung abgeschlossen, sodass es da gebietsweise ganze Grenzgebiete gibt oder ganze Bevölkerungsgruppen, die gar nicht mit berücksichtigt wurden. Mhm.
Und,
so und
die
immer
heute
noch
auch
die
nicht wissen, zu welchem Staat sie eigentlich gehören.
Genau, ja. Mhm.
Der Südsudan hat ja aber auch vor der Trennung schon einen erheblichen Anteil der Bevölkerung ausgemacht, so etwa 10%, wobei ich da gesehen habe, das passt zu dem, was Sie sagen, Frau Ali, dass da die Schätzungen auch immer auseinandergingen, weil man eben gar nicht so richtig wusste, wer jetzt wohin gehört. Vor allem aber verfügte der Sudan ja über 80% der Erdölvorkommen. War das eigentlich der treibende Faktor zur Unabhängigkeit, diese Bodenschätze?
Nicht als einziger Grund. Mhm. Es ist im Sudan nämlich so, dass die Bodenschätze nicht gleich verteilt sind, sondern auch genau da liegen, wo ethno-religiöse Minderheiten sind. Und da gab es zwischen dem Sudan und dem Südsudan immer eine große Diskrepanz zwischen dem, was die Zentralregierung macht, zwischen dem auch, wie die Zentralregierung über die Bodenschätze verfügt, versus die Minderheiten, die tatsächlich da leben, wo die Bodenschätze konzentriert sind. Das heißt, man hatte da Minderheiten, gerade im Südsudan, so aus der Sicht der Zentralregierung, die eigentlich sehr profitieren konnten von dem Erdöl, das sich im Süden, im südlichen Territorium konzentrierte, aber dann strukturell ausgegrenzt wurden von der Zentralregierung. Und immer da, wo gerade geografisch Minderheiten und Bodenschätze zusammenfallen, das ist das, was für Zündstoff sorgt. Also nicht der Umstand, dass man eine heterogene Gesellschaft hat, sondern wie sie mit eingebunden sind und wo genau sie liegen. Und im Fall des Sudans ist das so, dass man auch bedingt durch die Kolonialzeit große Unterschiede hat zwischen, das ist das politische Zentrum, da ist die Mehrheitsgesellschaft versus, da ist die Peripherie und da sind die Minderheiten. Und das war ein treibender Faktor in beiden Bürgerkriegen im Sudan.
Das heißt, im Südsudan ging es aber eben doch schon auch darum, selbst zu bestimmen, was mit diesen Erdölvorkommen geschieht.
Genau, genau. Es ist auch eine Dezentralisierung, weil der Sudan über Jahre militärdiktatorisch regiert wurde und militärische Regierungen mögen so eine Hyperzentralisierung. Sie mögen die einseitige Kontrolle und die Verfügung. Das heißt auch die öffentliche Administration, die Art, wie finanziert und investiert wird, die ist sehr einseitig. Die ist nicht bürgerorientiert, sondern geleitet einzig und allein von den Interessen der zentralen Regierung und des Machthabers.
Der Norden, diese riesige Republik Sudan ohne Südsudan, steht jetzt eben auch ohne dieses Erdöl da. Ist das Fluch oder Segen?
Die Erdölproblematik wurde da einfach von einer anderen Problematik ersetzt, in Anführungszeichen, nämlich jetzt Gold und Gummi Arabicum. Und das sind die Ressourcen, wo gerade in Darfur besonders gekämpft wird oder weswegen Darfur jetzt in dem aktuellen Krieg im Sudan besonders umkämpft ist. Denn genau da konzentrieren sich Goldvorkommen und es konzentriert sich Gummi Arabicum. Gummi Arabicum ist ein Erzeugnis aus Bäumen, das wichtig ist für alle möglichen Sektoren in der Wirtschaft und wo Sudan auch weltweit eines der wichtigsten Lieferanten, wenn nicht sogar der Lieferant, Exporteur ist. da haben sich die Prioritäten verschoben von Erdöl auf Gold und Gummi Arabicum, aber die wirtschaftlichen Strukturen sind die gleiche geblieben. Die Priorität auch der Wirtschaft ist die Förderung von Bodenschätzen, weniger die Verarbeitung. Und das ist auch etwas, das so das Industrialisierungslevel des Sudans drückt, weil der Fokus der Wirtschaft, die Wirtschaft selber nicht so wahnsinnig komplex ist. Und das hält diese Probleme weiter. Und wir haben quasi eine andere Iteration derselben Sezessionsprobleme, die man auch im Südsudan hatte, jetzt wieder in Darfur.
Es sind wieder Minderheiten, die auf den Rohstoffen sitzen und die Zentralregierung, die sie ausbeuten möchte. Kann man das so sagen?
Absolut, genau. Denn die Zentralregierung ist ja seit der Sezession des Südsudans weiterhin autokratisch und vor allem militärautokratisch regiert worden. Das heißt, diese Tendenz der Hyperzentralisierung, um eben alles kontrollieren zu können, alles einseitig verwalten zu können, die ist fortbestanden geblieben.
Wenn man jetzt versucht, diesen Bürgerkrieg, wir sind ja jetzt da gelandet, Frau Ali, wir sind jetzt eben in diesem Bürgerkrieg im Sudan. Viele sprechen von, ich habe es heute oft gesagt, der größten humanitären Katastrophe unserer Zeit. Wenn wir uns die jetzt versuchen zu erklären, diese Katastrophe, dann sind Rohstoffe der ausschlaggebende Grund?
Nein, in dem Fall war es tatsächlich eine innenpolitische Auseinandersetzung im Nachgang an die versuchte Demokratisierung 2019 nach dem Sturz von Omar al-Bashirs Regime, wo man den Sicherheitssektor des Landes neu konfigurieren wollte. Und die Sicherheitsreform, die diesen Machtkampf zwischen der paramilitärischen Rapid Support Forces und der sudanesischen Armee ausgelöst hat, das war eine Reform, die vorgesehen hatte, dass sowohl Paramilitär als auch Militär zentralisiert werden sollten in eine große Streitkraft. Und die Machthaber zu dem Zeitpunkt, Abdel Fattah al-Burhan für die sudanesische Armee und Mohamed Hamdan Daglo für die RSF, konnten sich nicht einigen oder darauf verständigen, wer diese neue Streitkraft anführen sollte. Und das war der Auslöser für den Krieg, wo jetzt aber die Problematik um Bodenschätze mit reinspielen. Also der Krieg hat ja nicht die vorigen Probleme in Administration, in Föderalismus im Sudan suspendiert, sondern eingefroren und jetzt auch überlagert, gerade weil die zentrale Regierung zerbrochen ist und jetzt lokale Akteure auch ihre Chance sehen, sich durchzusetzen und neu zu definieren im Machtgefüge des Landes.
Von außen betrachtet, Frau Ali, erscheint es mir in diesem Bürgerkrieg nicht um irgendwelche politischen Vorstellungen oder Visionen oder um Systemkämpfe zu gehen, sondern es geht schlicht und einfach um die brutale Frage, wer hat die Macht? Verstehe ich das richtig?
Richtig. Und das ist noch mal brutaler geworden. Inzwischen kämpfen beide, also sowohl die Sudan Armed Forces als auch die Rapid Support Forces, eher darum, nicht gegen den anderen zu verlieren, weil sich der Krieg schon sehr lange zieht und weil auch keine der beiden Streitkräfte so wirklich in der Lage war, sich durchzusetzen. Egal, ob man in Khartoum gekämpft hat, das hat sich ja schnell in eine Art Patt oder modernen Grabenkampf festgebissen, oder in Darfur oder auch in der Kordofan-Region. Und das heißt, weil niemand so wirklich gewinnen kann, kämpfen wir jetzt einfach, um nichts zu verlieren.
Eigentlich ein Verschleißkrieg.
Absolut, ja.
Politikwissenschaftlerin Haga Ali bei uns in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch, Frau Ali.
Vielen Dank.
Jetzt haben wir ja eben schon mal angefangen mit dem Konflikt im Sudan heute. Ein Machtkampf zwischen den sudanesischen Streitkräften und den Verbänden der paramilitärischen RSF. Und Matthias, dieser Konflikt, der ist eben tatsächlich zur größten humanitären Katastrophe der Welt herangewachsen.
Das kann man wohl wirklich sagen. Diese Auseinandersetzung zwischen diesen beiden militärisch hochgerüsteten Gruppen wird auf dem Rücken der Bevölkerung ausgetragen. Experten gehen von 13 Millionen Flüchtlingen aus und die Vereinten Nationen sprechen von 25% der Bevölkerung, die dringend auf Hilfe angewiesen ist. Es herrscht im Sudan, das kann man nicht anders sagen, eine Hungersnot ungeahnten Ausmaßes. Und obendrein ist dieser Bürgerkrieg extrem brutal. Für die Region um Darfur wird mitunter sogar von einem Völkermord gesprochen. In einem Wort, es ist eine Katastrophe.
Es ist eine Katastrophe und die weitet sich auch aus. Ich meine, die Kämpfe bleiben größtenteils im Sudan, aber natürlich werden die Staaten um den Sudan herum das auch alles merken.
Ja, und zwar, es gibt natürlich, wie wir eben gesagt haben, jede Menge Flüchtlinge, die in die umliegenden Länder fliehen. Die Stabilität Ostafrikas ist damit dahin und autoritäre Mächte aus den restlichen Teilen der Welt sehen im Sudan neue Einflussmöglichkeiten. Und das betrifft auch uns in Deutschland und Europa, denn viele Sudanesinnen und Sudanesen sehen in Europa ihre Zukunft.
Also wir haben uns jetzt im Verlauf dieser Ausgabe immer näher herangetastet. An den eigentlichen Konflikt heute, 2026, im Sudan, 70 Jahre nach seiner Unabhängigkeit. Und wir wollen ihn jetzt noch zum Schluss, auch im Hier und Jetzt, noch mal etwas besser verstehen lernen. Im Gespräch mit Anna Osius, unsere Korrespondentin im Studio Kairo. Aber Anna, du warst ja neulich erst auch für Recherchen im Sudan. Grüß dich.
Ja, hallo, grüß dich.
Und ging das eigentlich? Weil das Land muss ja eigentlich völlig kaputt sein.
Das Land ist unglaublich betroffen vom Krieg. Das muss man wirklich sagen. Die Not im Land ist riesig. Es ist nicht einfach, in den Sudan zu kommen. Für uns Journalisten, das probieren wir seit Ausbruch des Krieges immer wieder hartnäckig. Es ist ein langwieriges, unzähes Verfahren. Und wenn man es dann einmal geschafft hat, und das war in dem Fall wirklich ein Glücksfall, dass wir es geschafft haben, man kann natürlich auch nicht überall ins Land hin, muss sehr genau gucken, wo können wir uns bewegen, dann merkt man erst, wie dramatisch die Situation für die Menschen vor Ort wirklich ist.
Man spricht ja auch von der größten humanitären Katastrophe der Welt. Das habe ich heute auch schon ein paar Mal gesagt und es sagt sich aber eben ziemlich leicht. Kannst du uns diese Katastrophe mal schildern? Also wie sieht sie aus?
Ja, die Not ist tatsächlich absolut riesig. Also durch den Krieg, der ja jetzt seit fast 3 Jahren im Land tobt, ist es zu einer beispiellosen Vertreibungs- und Versorgungskrise gekommen. Das heißt, 30 Millionen Menschen brauchen humanitäre Hilfe. Das muss man sich mal vorstellen, diese Zahl. Die Lage wird eben von den Vereinten Nationen als größte humanitäre Krise der Welt eingestuft. 12 Millionen Menschen, mehr als 12 Millionen, sind vor der Gewalt geflohen. Das sind mehr Menschen als die Einwohner der deutschen Großstädte Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt zusammen. Wahnsinn. Und all diese Menschen befinden sich auf der Flucht im Land. Die Menschen brauchen Unterkunft, die Menschen brauchen Nahrung. Aber eben durch die heftigen Kämpfe, die ja ohne Rücksicht auf Zivilisten in Wohngebieten ausgetragen werden, können eben Hilfsorganisationen die Leute nicht ausreichend erreichen, nicht ausreichend versorgen, dringen gar nicht erst vor. Und der Grad der Unterernährung, vor allem eben bei Kindern und Jugendlichen, der ist wirklich dramatisch. Vor allem in Darfur, im Westen des Landes. Ärzte ohne Grenzen haben da vor einigen Monaten gemeldet, alle 2 Stunden stirbt ein Kind.
Es kämpfen die Truppen der Regierung gegen die Truppen der Rapid Support Forces, kurz RSF. Ich habe das eben schon zu der Politikwissenschaftlerin Haga Ali gesagt. Anna, von außen sieht das irgendwie schlichtweg wie ein Machtkampf aus. Wer will die Macht haben, beziehungsweise wer will sie behalten? Ist es das oder worum geht es eigentlich im Sudan?
Es geht um die Macht, aber es geht damit auch um die Kontrolle und das ist das Entscheidende, über die Kontrolle von den Bodenschätzen des Landes, von dem Reichtum des Landes. Das ist ja das Absurde im Sudan. Ein Land, was so bitterarm ist, wo so viele Menschen Hunger leiden, könnte eigentlich so reich sein oder ist eigentlich so reich. Der Sudan hat wichtige Bodenschätze, vor allem Goldvorkommen und daran hat gerade die RSF-Miliz, die Rapid Support Forces, ein großes Interesse. Mhm. Der Krieg ist ja ausgebrochen vor fast 3 Jahren, als die RSF-Miliz, die ja etwa gleich stark ist wie die nationale Armee. Also wir haben 2 Armeen in einem Land, die quasi wirklich ein Kräftemessen gerade veranstalten. Und als die in die nationale Armee integriert werden sollte, da bekam der Anführer der Miliz, der damals stellvertretende Präsident des Landes, genannt Himeti, Dagalo heißt er eigentlich, Angst vor Machtverlust und zog dann eben gegen den Präsidenten in den Krieg. Und wir sehen also jetzt den Kampf von 2 Generälen um die Macht im Land. Damit stürzen sie eine ganze Region ins Chaos. Das Problem ist eben, dahinter steckt das Interesse am Gold. Und da möchte die RSF, die schon einige wichtige Goldminen kontrolliert, am liebsten das ganze Land einnehmen.
Ich komme da ein bisschen mit meiner Vorstellungskraft so an meine Grenzen, Anna, weil wenn man sich so die Geschichte anschaut, unsere Menschheitsgeschichte, dann wurden Kriege meistens so brutal, so extrem brutal geführt, wenn es irgendwie um Ideologien ging, wenn um bestimmte Vorstellungen gekämpft wurde. Hier geht es aber, du sagst, um Macht und Rohstoffe. Trotzdem wird dieser Kampf, dieser Krieg so extrem brutal geführt. Von Massakern und Vergewaltigungen und von Hunger ist die Rede. Kannst du uns das erklären?
So richtig erklären kann ich es nicht, aber es klingt für mich danach, dass gerade die RSF anknüpft an ihre Vergangenheit. Die RSF sind ja hervorgegangen aus den sogenannten Janjaweed. Und die haben schon vor 20 Jahren in Darfur im Westen des Sudan wirklich furchtbare Gräueltaten begangen. Das war ja ein Genozid, damals ein Völkermord an der afrikanischen stämmigen Bevölkerung. Das heißt, mittlerweile hat sich der Konflikt verlagert von einem ursprünglich reinen Machtkampf hin auch durchaus zu einer ethnischen Dimension. Mhm. Und das wiederholt sich tatsächlich heute. Das, was wir damals erlebt haben, nur dass damals es große Aufregung gab und tatsächlich internationale Hilfsprojekte für den Sudan und sich wichtige Männer der Welt zusammengetan haben und gesagt haben, wir retten jetzt Darfur. Und mittlerweile schaut halt leider kaum jemand hin. Wir hören von Massenerschießungen, von Zivilisten, wir hören von Vergewaltigungen von Frauen, Kinder werden gequält, getötet, Dörfer niedergebrannt. Mhm. Und auf der anderen Seite, das muss man sich aber nichts vormachen, auch die andere Seite, also die von Machthaber Al-Burhan, dem Armeechef und faktisch Machthaber des Landes, auch diese Seite nimmt keine Rücksicht auf die Zivilbevölkerung. Auch dort hören wir von schrecklichen Menschenrechtsverletzungen und wir haben es ja tatsächlich mit zwei absolut skrupellosen Seiten zu tun.
Weil du eben schon Darfur, den Westen des Landes auch angesprochen hast, Anna, zuletzt im November ist viel über die Stadt Al-Fashir gesprochen und berichtet worden. Du hast auch, habe ich gehört, mit Angehörigen und Geflohenen gesprochen, denn das ist eine Stadt, die von der RSF regelrecht ausgelöscht worden sein soll und da ist eben auch von Völkermord die Rede. Kann man von Völkermord sprechen?
Ich glaube ja. Also selbst UN-Vertreter sprechen von deutlichen Anzeichen für einen Völkermord in Darfur, im Westen des Sudan. Und nach all den Augenzeugenberichten, die ich bei meinen Interviews bekommen habe, wo ich mit einer weinenden Frau im Südsudan gestanden habe, die sagte, ich bin einfach nur noch weggerannt, ich konnte aber nur noch zwei meiner Kinder tragen und die, die ich zurücklassen musste, wurden vor meinen Augen erschossen. Wenn man solche Schilderungen mitbekommt, dann merkt man, welche Dimension der Grausamkeit das mittlerweile erreicht hat. Und ich würde sagen, ja, wir können leider von einem Völkermord sprechen gegen die afrikanischstämmige Bevölkerung, die eben dort gnadenlos von den ehemaligen Dschindschawiden mittlerweile der RSF attackiert wird.
Du sagtest damals bei der Darfur-Krise, da haben sich die großen Männer der Welt dann zusammengetan und eine Lösung gefunden und diesen Konflikt zumindest irgendwie von außen auch bearbeitet. Wie könnte denn der Konflikt heute beendet werden? Gibt es eine Lösung?
Die einzige Lösung kann sein, tatsächlich Einfluss zu nehmen auf die Akteure, die diesen Krieg immer weiter anheizen. Denn das ist das große Problem im Sudan. Wir haben ausländische Akteure, die ihre Finger im Spiel haben und die diesen Krieg dadurch weiter befeuern. Das ist auf der einen Seite, die RSF wird unterstützt von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Wir kennen sie durch die Glitzermetropolen Dubai, Abu Dhabi. Aber genau dieses Land am Golf unterstützt sowohl mit Waffen als auch finanziell die grausame RSF-Miliz von Hemeti. Und auf der anderen Seite haben wir Al-Burhan, der unterstützt wird von Ägypten und von Saudi-Arabien. Und diese Länder, die heizen den Krieg immer weiter mit an. Und wenn auf diese Akteure Einfluss genommen wird, dann gibt es eine kleine Hoffnung für den Sudan. Und die hatten wir zuletzt, weil nämlich US-Präsident Trump tatsächlich dieses Thema auf die Agenda genommen hat. Nach einem Treffen mit Kronprinz Mohammed bin Salman, dem saudischen Kronprinzen, hat er gesagt, ja, ich will mich um den Sudan kümmern. Mir war das nicht so richtig bewusst, aber jetzt, ich will da was tun. Und prompt wenige Tage drauf hat die RSF eine Waffenruhe für einige Monate angekündigt. Und da sind Beobachter sich doch recht einig, dass das wahrscheinlich aufgrund von Druck stattgefunden hat, den eben die USA auf die Vereinigten Arabischen Emirate ausgeübt haben. Allerdings, man muss sich nichts vormachen, das war ein winzig kleiner Hoffnungsschimmer. Kurz darauf ging es wieder los. Das heißt, vielleicht war es auch einfach nur eine gigantische PR-Kampagne, die dahinter stand, weil natürlich die Emirate mittlerweile Sorge haben um ihr Image. Sie genießen eine große Beliebtheit. Gibt ja auch viele Deutsche, die gerne nach Dubai in Urlaub fahren. Mhm. Und dieses Bild, das bröckelt massiv, weil man eben mittlerweile sieht, was da für eine wirklich teilweise skrupellose Außenpolitik betrieben wird.
Mit welchem Interesse eigentlich, Anna, falls du uns da noch einen kleinen Einblick geben kannst?
Da geht es tatsächlich um das Gold, um einerseits und andererseits um regionalen Einfluss. Das heißt, die Emirate betreiben insgesamt eine sehr aggressive Außenpolitik. Sie wollen Einfluss haben im Bereich Rotes Meer und darüber hinaus, investieren deswegen auch kräftig in anderen Ländern. Gerade schwierigen Staaten haben da ihre Finger im Spiel, zum Beispiel auch in Libyen. Aber das andere ganz wichtige Thema, das ist die Goldroute. Und da gibt es deutliche Hinweise, dass eben das Gold vom Sudan aus den Goldminen, die von der RSF kontrolliert werden, in die Emirate geschmuggelt gebracht wird und von dort aus dann weiterverteilt, teilweise über die Schweiz und ein bisschen nach Russland. Das ist die Goldroute.
Anna Osius, unsere Korrespondentin in Kairo, war zuletzt eben auch für Recherchen im Sudan und hat uns erklärt und erzählt, was sie weiß über dieses Land. Danke dir fürs Gespräch, Anna.
Dankeschön.
Jetzt haben wir uns eine Stunde History lang mit dem Sudan beschäftigt. Und es ist, wie es ist, im großen Konzert der westlichen Welt, Zwischen den täglichen Zuckungen von Donald Trump oder sonst irgendwelchen Superreichen und einem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine bleibt für diesen Sudan, Matthias, das kann man schon so sagen, bleibt für ihn wenig Aufmerksamkeit, oder?
Naja, jedenfalls glaube ich, dass die Reaktion auf die Ereignisse im Sudan, ich sag's mal, relativ bescheiden ist. Vielleicht scheuen europäische Politiker angesichts der vielen anderen Krisen das Risiko eines sogenannten Stabilisierungseinsatzes, der ja in Afghanistan zum Beispiel so krachend gescheitert ist. Aber vielleicht ist dieser Krieg im Sudan auch ein Spiegelbild geworden für eine Entwicklung unserer Welt, in der sich das Recht des Stärkeren durchsetzt, in der es nur noch selektives Mitleid gibt, nämlich mit denjenigen, die gerade ins eigene Weltbild passen und in der eine zunehmende Brutalisierung festzustellen ist. Und ich finde, das ist schon ziemlich erschreckend, was wir dort sehen, und hauptsächlich sehen wir, wie ausweglos der Konflikt im Moment zu sein scheint.
Und so steigt der Sudan jetzt ein in dieses Jahr 2026, nachdem er sich doch noch vor 70 Jahren seine Unabhängigkeit erkämpft hatte. Danke dir, Matthias, für heute. Nächstes Mal, Leute, suchen wir Antworten, suchen wir Bildung und Wissen, die vielleicht helfen, ja, wenn man sich diese manchmal desaströse Lage der Welt so anschaut. Wir haben ja schon immer wieder mal darüber berichtet, ne, wie der Mensch in seiner Geschichte angefangen hat, Wissen zu sammeln und es aufzuschreiben und auch für kommende Generationen zu bewahren. Egal, ob wir da in den Bibliotheken waren von Karl dem Großen oder irgendwo in der Renaissance. Ne? Und nächstes Mal reden wir über das wahrscheinlich größte Experiment dieser Art aller Zeiten, bisher zumindest in der Menschheitsgeschichte. Denn nächstes Mal geht es um das Jahr 2001. Und es geht dann um die Anfänge von Wikipedia. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Markus Dichmann ist mein Name. Macht's gut. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.
Deutschlandfunk. Das ist der Podcast Deep Science mit Staffel 4, die Psychonauten.
Und ich laufe da über dieses Festival und ich habe aber das Gefühl, dass ich auf einem anderen Planeten laufe.
Die Psychonauten, das sind wir.
Arndt Reuning.
Und Anneke Meyer.
Rausch, Ekstase, Wiedergeburt. Wir reisen an die Grenzen des Bewusstseins, dorthin, wo wir unsere eigenen Überzeugungen in Frage stellen müssen.
I mean, no one had ever done it before, so we had no idea whether this would actually work.
Die neue Staffel von Deep Science.
Alle Folgen in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Jetzt abonnieren, damit ihr nichts verpasst.